Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und wir sind bei Folge 4 unserer Serie zur Eurobike 2026. Heute sprechen wir über Dreiräder, eine Fahrradkategorie, die in den letzten Jahren immer populärer wird. Ein Hersteller, der dabei kräftig mitgeholfen hat, ist HP Velotechnik. Wir sprechen über die Evolution des Liegerads vom reinen Sportgerät zum Fahrrad für alle. Wir fragen, welche Neuheiten es auf der Eurobike zu sehen gibt und welche Rolle E-Motoren und Regulierung dabei haben. Mit mir im Podcast sind Alexander Kraft, Pressesprecher bei HP Velotechnik, und mein Co-Host Thomas Geißler. Alexander, stell dich doch kurz mal vor und die Firma HP Velotechnik.
Ja, du hast mich ja jetzt schon als Pressesprecher eingeführt, völlig richtig. Das ist so meine Hauptfunktion. Und wenn ich jetzt so einen Satz zu mir sage, ich war auch fast 25 Jahre lang Redakteur bzw. Mitarbeiter der Frankfurter Rundschau, habe also einen sehr breiten journalistischen Hintergrund, um das mal so jetzt kompakt zusammenzufassen. Deswegen schnell jetzt zur HP Velotechnik, weil sonst kann ich die nächsten 2 Jahre über das, was ich erlebt habe, erzählen. HP Velotechnik, 1993 gegründet, Liegeradmanufaktur und damals von den ganz jungen Herren Pulvermüller und Hollands und Pulvermüller, so vom HP, eigentlich gedacht, damit sie flotte, schnelle, zweirädrige Liegeräder bauen können, damit sie Leute beeindrucken können, wie schnell man mit dem Rad unterwegs sein kann. Das hat sich über die Jahre dann etwas geändert, beziehungsweise deutlich. Wir sind dann ab etwa 2005 auch bei Dreirädern gewesen und das Segment hat sich in den letzten 20 Jahren ganz, ganz, ganz erheblich ausgeweitet und ist in ganz viele Richtungen gegangen.
Das sind ja nicht nur jetzt sportliche Dreiräder zum Schnellfahren, oder?
Genau, das ist eigentlich genau der Punkt, wo, sage ich mal, auf in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen, einfach was ganz Neues dazu gekommen ist. Am Anfang war wirklich die Geschwindigkeit und Spaß auf Zweirad oder Dreirad. So, und dann kamen, ich sag mal so, ab 2010, 2012 etwa, kamen immer mehr Händler, beziehungsweise auch deren Kunden, haben gesagt, also das ist eigentlich eine super Sache mit den drei Rädern, weil da können wir als zum Beispiel ältere Leute sicher drauf sitzen, aber die sind so sportlich ausgelegt, das ist dann nicht ganz das Richtige. Könntet ihr mal drüber nachdenken, ob ihr da was anderes, also das ein bisschen anpasst. Und das hat dann auch bei uns deutlich eingesetzt und seitdem sind wir, sage ich mal, in vieler Richtung genau dahin unterwegs, dass wir sagen, also Beispiel, viel höherer Sitz, ganz einfach einsteigen, weil in so ein klassisches Liegerad, Dreirad-Liegerad, muss ich mich einfach reinfallen lassen. Da hat mir jemand, das war 2013, Bad Füssing, mein Abend Bad Füssing, Kurgäste, der hat gesagt, das ist super, aber da brauche ich 2 Leute, die mich reinsetzen und 2, die mich wieder rausheben aus dem Rad. Und dann habe ich das hierher gebracht und 2 Jahre später hatten wir dann, oder 1,5 Jahre später hatten wir das Skorpion Plus mit dem sehr hohen Sitz, leichter Einstieg. Das ist die Richtung, in der wir sehr, sehr viel entwickelt haben mittlerweile.
Und E-Motor wird wahrscheinlich auch bei euch eine Riesenrolle spielen, oder? Das wird diese Entwicklung mit bekräftigt haben.
Ja, richtig. Also das E-Motor, muss man sagen, da waren wir schon sehr, sehr früh dabei. Also Ende der Nullerjahre eigentlich, als es noch als Thema, sage ich mal, sehr umstritten war. Oder sehr, es war auch von der Technik her, muss man dann auch sagen. Also Motorsteuerung war damals mehr so ein fährt oder fährt nicht und schiebt nach oder wie weit schiebt er nach. Also es war ein völlig anderes Erlebnis. Trotzdem waren wir da schon sehr früh dabei. Zumal, und jetzt muss ich da, also da doch nochmal ganz kurz in die Geschichte von HP Velotechnik. Die Herren Hollands und Pulvermüller haben als Schüler ein Kabinenrad gebaut. Damit haben sie einen Wettbewerb, einen deutschen Ingenieurswettbewerb gewonnen, einen Nachwuchswettbewerb gewonnen. Und bei diesem Ungetüm, nenne ich es mal, auf 3 Rädern, weil es wog über 50 Kilo und, da hat Herr Hollands als 18-Jähriger einen Satz dazu formuliert: In Zukunft, wenn sich die Entwicklung von Elektromotoren und das gesamte Umfeld, wenn sich das in die richtige Richtung bewegt, dann wäre ein kleiner Elektromotor passend zu diesem Rad. Und das hat er, wie gesagt, als 18-Jähriger im Jahr 1992 beschrieben. Ich bin nach wie vor baff.
Ja. Visionär.
Also insofern, wir sind an Motoren ständig dran und sind da auch in diesem Jahr wieder mit Neuheiten am Start.
Das war eine wunderbare Überleitung zur nächsten Frage, weil wenn man jetzt auch auf die Eurobike geht, ist ja gerade diese Mobilität, diese vierrädrige, dreirädrige Mobilität ein großes Thema. Und ihr seid ja da eigentlich ein Aussteller, der sich damit schon länger beschäftigt und viele Innovationen auch schon geliefert hat und auch jetzt noch liefert. Was sind für euch die Neuheiten? Was kann man erwarten, wenn man auf die Eurobike geht? Was stellt ihr vor?
Also das sind zwei Sachen, beziehungsweise also ich greife jetzt erstmal kurz das Stichwort mit dem Motor auf oder die Motorisierung. Da sind wir mit einem neuen Bafang-Motor unterwegs, also neu für uns, neu, aber es ist auch wirklich ein neues Feature, das ist der M410HD. Was wir aber in Zusammenarbeit mit der Firma Bafang entwickelt haben, ist, der lässt sich von Drehmomentsteuerung auf Rotationssteuerung umschalten. Heißt, üblicherweise ein Motor, das, was wir heute schätzen, ist ja, dass man ein sehr natürliches Fahrgefühl entwickelt. Ich trete kräftiger rein, der Motor schiebt mehr an, also dass das einfach zusammenpasst. So, und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben schon so ein bisschen hatten. Für jemand Älteres, der mir dann sagt, ja, aber da komme ich ja nie bis Tempo 25, weil die Kraft habe ich einfach nicht. Gibt es die anderen Motoren, rotationsgesteuert, wo man, sage ich mal, mit sehr wenig Krafteinsatz schon auf deutliche Geschwindigkeiten kommt, wo man im Prinzip über die Unterstützungsstufen regelt, wie schnell man fahren will. Und das, was diesen Motor jetzt auszeichnet, ist, man kann es gewissermaßen umschalten. Man kann ganz normal sozusagen kleine Anschiebehilfe und dann tritt man, und je kräftiger man tritt, desto flotter wird er. Oder man kann sagen, ich gehe jetzt wirklich mit dem Daumenhebel drüber über die Motorsteuerung und lass mich kräftiger anschieben. Deutlich kräftiger.
Aber ist es dann eigentlich noch das Prinzip Pedelec? Also ist es dann noch dieses Fahrradprinzip, oder sind wir dann schon jetzt eigentlich in der Diskussion, wo es dann auch geht, ja, nur du lässt dich durch den Motor nur antreiben? Ist es nicht eher dann schon so Mofa-Motorradrichtung?
Ist genau eine Diskussion, die im Moment an verschiedenen Stellen losbricht. Jetzt nicht unbedingt, weil wir, sage ich mal, mit einem für ältere Menschen konfigurierten Motor an den Start gehen, sondern weil ganz andere Entwicklungen im Moment stattfinden. Ich sehe auch beispielsweise die Jungs von den Lieferdiensten in der Stadt, die mit Tempo 30 an mir vorbeifahren, eigentlich gar nicht mehr treten dabei. Da findet im Moment sehr viel statt. Ich würde aber sagen, da dieser Motor beides kann, ist das raus aus der Diskussion, weil du kannst ihn wie die ganzen bekannten Pedelec-Motoren, Drehmoment gesteuert fahren. Du kannst aber in dem Moment, wo du feststellst, so, und die 3 Kilometer am Schluss bergauf, die packe ich nicht mehr mit meinen 88 Jahren. Mhm. Jean Pütz beispielsweise, der bei uns ja auch ein Radwert, dass der dann sagt, okay, und dann lasse ich mich da bis hoch in die Berge halt fahren, von der Ruhr halt hoch bis, ja.
Das ist ja eigentlich eine Technik, die ist fast so wie die ersten Pedelecs, die es gab. Die hatten ja auch nur eine Steuerung, die hat geguckt, drehen sich die Pedale oder nicht, ne? Erinnere ich mich noch dran.
Genau, und das war ja eigentlich auch viele Jahre lang der Punkt, dass es immer smarter geworden ist, immer feiner geworden ist, dass man wirklich das Gefühl hatte, ich trete, und das ist jetzt nicht irgendwie, und rum kommt ein Schub dazu oder sonst was, sondern es macht genau das, was ich, also vom wenn ich Fahrrad fahre, Bio-Fahrrad fahre, es macht genau dieses. So, aber die Fragen kamen dann eben ganz deutlich, die Rückmeldung kam ganz deutlich, ist ja alles schön und gut, das könnt ihr für eure E-Mountainbikes machen oder sonst was, aber für mich als alten Menschen oder auch jemand mit einer Einschränkung, geht nicht, funktioniert nicht. Ja. Ne? Also so. Das ist, sage ich mal, eine Reaktion. Wir sind sehr gespannt darauf, wie das angenommen wird, wie das funktioniert dann im Markt.
Ja, es zeigt ja auch, dass es unterschiedliche Ansprüche nimmt.
Ja.
Also, dass man nicht mit einem System oder einer Technik alles abdecken kann. Ne? Das ist spannend.
Genau. Ja.
Aber das ist eine neue.
Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen.
Das ist eine Neuheit. Und gibt es noch mehr?
Bei Mutter muss ich jetzt aber dazu sagen, das ist, naja, Testballon, wie auch immer. Es ist, ich würde es als Concept-Trike beschreiben, was wir machen. Wir haben einen 60-Motor da drin. Ich habe jetzt sozusagen den Ausleger, in dem der Motor dann vorne im Rad drin sitzt. Der ist noch nacktes Aluminium. Ich weiß nicht, wie es dann auf der Messe aussieht. Wir haben es wirklich ja zum Testen da für Händler, für Verbraucher, je nachdem, wer vorbeischaut. 60, das ist Fahren ohne Kette. Und das ist seit doch auch jetzt einem Jahr, 2 Jahren, ich weiß es nicht, also vielleicht auch noch ein bisschen länger in den aller tiefsten Expertenkreisen, ist das ein Thema, ist auch sehr spannend. Und ich meine, das ist natürlich für gerade für uns am Liegerad, du sparst hier sozusagen vier Meter Kette, aber auch viele, viele andere Sachen, die dann sozusagen da dran hängen. Und das ist natürlich ein extrem spannendes Thema. Deswegen werden wir da ja schauen, was wir da an Rückmeldungen bekommen und auch was wir an technischen Rückmeldungen von der Firma bekommen und so weiter und so fort.
Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal erklärt haben, was das ist. Willst du kurz erklären, wie das funktioniert? Oder soll ich das?
Also technisch habe ich mich mit dem System noch nicht richtig auseinandergesetzt, weil ich fand es erstmal, du hast da Pedale und dann fehlt die Kette. So, und es fährt trotzdem so. Und das war, sage ich mal, das, wo man sagt, boah, super, klar.
Ich erkläre es mal kurz. Also das wird auch mittlerweile, glaube ich, Ride-by-Wire genannt oder Drive-by-Wire. Du hast dort, wo das Tretlager ist, hast du einen Generator und in den trittst du rein. Der gibt auch Widerstand. Das fühlt sich dann an, als würdest du in einen Antrieb reintreten. Und der gibt aber das Signal an einen Motor im Hinterrad oder hinten am Rad, der dann die Räder antreibt und erzeugt natürlich auch Energie, während man reintritt. Man hat quasi einen simulierten direkten Antrieb. Also, und wie du sagst, man spart sich unter anderem die Kette zu den Hinterrädern.
Ja, wenn man mal gesehen hat, wenn man beispielsweise Fahrradrahmen mit Messstreifen drauf, wenn du siehst, was da für Bewegung im Rahmen ist. Ne? Auf der einen Seite ist sozusagen die Energieübertragung, da kommt, sage ich mal, Bewegung in so ein Fahrradrahmen rein, das glaubst du gar nicht. Das kennen wir natürlich auch von den Liegerädern, auch da sind also, sage ich mal, sehr spannende Sachen, wenn du da auf solche Überlegungen beispielsweise dann verzichten kannst oder gucken, was du dann sonst noch anders machen kannst. Insofern extrem spannend und ja, wie du gesagt hast, da wir eben auch bei unseren Rädern seit vielen Jahren beide Arten von Motoren, nämlich also Tretlagermotor und aber auch Hinterradnabenmotor, völlig entspannt einbauen können, ist es von der Technik her für uns, sage ich mal, es ist jetzt nicht so, dass erstmal die gesamte Entwicklungsmannschaft davor gestanden hat und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, sondern die haben gesagt, ja klar, machen wir.
Oh, so ist es gut.
Aber ich hätte gleich noch eine Anschlussfrage drauf. Wie reagieren eigentlich eure Kundinnen und Kunden drauf, weil wenn du sagst, ist ja gerade was für Ältere, die wollen ja dann auch was Sicheres, was sich bewährt hat, wo sie jetzt nicht alle zwei Tage in die Werkstatt fahren müssen, weil irgendwo was klappert oder irgendein Defekt ist, was ja bei neuen Produkten immer mal passieren kann.
Deswegen sind wir bei dem Sixi, sage ich mal, deswegen haben wir den nicht als Neuheit auf dem Stand, sondern genau das, was ich gesagt habe, Konzept-Trike. Wir werden uns das sehr genau anschauen. Vielleicht auch nochmal ein Satz aus der Historie. Wir haben mittlerweile fünfte, sechste, siebte Motorhersteller bei uns am Start. Es sind schon auch eins, zwei, drei völlig unnamhafte rausgeflogen, weil es funktionierte dann einfach nicht. Also wir haben da, sage ich mal, ein paar Erfahrungen gemacht, dass man nicht sozusagen immer der allererste, die Speerspitze der Entwicklung sein muss, sondern vielleicht an ein paar Stellen auch erstmal genau schaut, ob und wie es passt und was sich dann sozusagen drumherum aufbaut, ob das Ganze dann eben auch zu dem, was wir als Firmenphilosophie haben, passt.
Wir haben ja im Oktober haben wir schon mal gesprochen zum Thema Stabil Mobil. Das war die Roadshow, ja, auf der ihr dabei wart. Da geht es um das Thema Dreirad und Mobilität für alle. Wie entwickelt sich das Thema aktuell und was können wir da auf der Eurobike erwarten? Du hältst auch eine Keynote dort, oder?
Genau. Also im Prinzip hast du, sage ich mal, jetzt schon die Stichworte genannt, die Richtung, in der sich das bewegt. Es bewegt sich sehr viel, sind wir der Meinung. Unter anderem, also würde ich jedenfalls so interpretieren, dass ich eine Keynote auf der Eurobike zum Thema Dreiräder auf dem Weg aus der Nische halte, das spricht Bände. Ich weiß nicht, ob vor Jahren jemand auf der Eurobike gesagt hat, ach ja, da so ein Spezialradhersteller, das wäre mal eine Keynote, das wäre mal was ganz anderes. Also so insofern glaube ich, das drückt schon was aus. Und auch also in der Diskussion also mit den Machern von der Eurobike haben wir das eben auch so herausgearbeitet, dass an wie vielen Stellen da gerade im Moment was passiert. Also stabil mobil ist eine Sache, dass die mit einer Roadshow mit drei Rädern durch die Städte touren. Du hast beim ZIV, wo das Thema auch nochmal in eine Richtung mit möglicherweise Kostenerstattung oder sowas, Krankenkassen, also da fallen so Stichworte, das ist was. Du hast es aber auch an verschiedenen anderen Stellen. Also ADFC Hessen hat eine AG mehrspurig gegründet, weil, sag ich mal, um jetzt dieses klein bisschen spezielle Problem als Zweiradfahrer, da fährst du da zwischen eng stehenden Pfosten durch oder dein Rennrad oder sonst Mountainbike, wirfst du gerade mal auf die Schulter, wenn du da 5 Treppen hast. Ein etwas älterer Dreiradfahrer kann dann gerade wieder umkehren und auf dem Handy oder GPS schauen, wo er möglicherweise einen 5 Kilometer langen Umweg macht, um da drüben auf die andere Seite von den 2 Pfosten zu kommen. Sind also, es gibt da richtig viele Themen und das ploppt an vielen, vielen Stellen auf, dass dieses Thema halt an Fahrt aufnimmt. So nenne ich es mal. Und deswegen sind wir auch eine Neuheit in der Richtung auf der Eurobike. Delta TX kennt man, wir werden es mit einem Kardanlenker vorstellen. Ist nochmal einfach eine extreme Verbesserung, nicht Verbesserung, sondern es ist anders. Wir hatten zuletzt den Untenlenker vorgestellt. Kardanlenker ist ein normaler Obenlenker, der aber mit einer sehr, sehr geringen Schwenkbewegung arbeitet. Und das macht das Ganze nochmal viel komfortabler. Er hat außerdem noch so 1-2 Features, die es bislang bei Kardanlenkungen so noch nicht gab. Aber ich glaube, das würde jetzt sehr, sehr in die Details reingehen. Das guckt man sich besser bei uns direkt vor Ort an.
Ja, das sind ja jetzt also erstens das, aber das ist, wie du sagst, es gewinnt ja an Sichtbarkeit auch und dann hoffentlich noch mehr, also auch unter den Journalistinnen, Journalisten, die auf der Messe sind, dass die das Thema noch stärker wahrnehmen. Das finde ich auf jeden Fall spannend.
Wir hatten jetzt in den letzten Gesprächen mit Herstellern, die jetzt zu Eurobike hatten, auch immer das Thema, das muss auch wieder bezahlbar werden, die Räder. Ihr seid ja mit euren Dreirädern, leider muss man sagen, ja auch in eher hochpreisigen Segment, was für die ältere Zielgruppe für manche ja auch wieder unerschwinglich wird, dann das Fahrrad. Ja und nein, genau. Also gibt es da auch Möglichkeiten zu unterstützen, oder gibt es auch Möglichkeiten, die du siehst, dass die Räder auch wieder vom Preis her günstiger werden können?
Es gibt natürlich, in dem Moment, wo wir zu einem Massenprodukt werden, kannst du das natürlich skalieren. Ja. Das ist völlig klar. Das sehe ich jetzt für die nächsten 1-2 Jahre noch nicht. Aber du spielst, denke ich, gerade mit dem Unterstützenden ein bisschen auch was an. Die Diskussion, was ich vorhin schon mal mit dem ZIV, ganz kurz ZIV und Zukunft Fahrrad, weil die sind an dem Thema dran und haben viele, viele Hersteller an den Tisch geholt aus dem Bereich. Und wir machen uns gerade Gedanken, wo und wie wir da ansetzen können, dass das Fahrräder, also Fahrrad auf Rezept, ist so ein bisschen das Schlagwort. Das wird es jetzt auch noch nicht sofort geben. Aber dass man da zumindest, sage ich mal, auch den Weg bereiten kann, dass sowas eben nicht mehr so völlig, völlig weit weg ist. Also ich meine, wir wissen von einzelnen Leuten, ob das jetzt jemand, sage ich mal, mit einer Spastik war oder auch Schlaganfallpatienten, die also mit massivem Einsatz oder Hilfe von Ärzten und so weiter und so fort bei Krankenkassen eben platziert bekommen haben. Leute, wenn ihr das Geld ausgebt, dann erspart ihr euch ganz, ganz, ganz viele Reha-Kosten. Und das ist, sage ich mal, das größere Thema, was dahinter steht. Und das finde ich spannend, dass beispielsweise auch der Bundes-ADFC, die ja seit vielen Jahren, vor allem in Richtung Tourismus hat man die ja so verknüpft, also Fahrrad vom touristischen Hintergrund, dass die zu Beginn dieses Jahres so ein Stück weit deutlich mehr den Aspekt Fahrrad und gesundheitlich auf die Fahnen geschrieben haben und da eben auch, ja, eben nicht mehr nur Fahrrad als Gamechanger in der Verkehrspolitik und Tourismus, sondern eben diesen Gesundheitsaspekt auch nochmal deutlich stärker betonen. Und das meinte ich, dass da im Moment so eine Gemengelage entsteht, die es spannend macht, an dem Thema dran zu sein und auch für uns als Akteure mittendrin zu sehen, wo und wie hin sich das bewegt. Und dass man da möglichst, sage ich mal, dann mit vorne im Vorderfeld mitrollt.
Aber es ist ja auch der Punkt, es kommt wieder dieser politische Aspekt, die Wählergruppen der Regierungsparteien werden ja auch älter und dass die jetzt wieder dann Fahrrad fahren wollen oder mit dem Fahrrad weiterfahren wollen und dann auf andere Räder angewiesen sind, das spielt ja jetzt auch politisch eine Rolle sozusagen. Und Fahrrad ist nicht mehr das Verkehrsmittel der Grünen, sondern wird es jetzt langsam auch der anderen Parteien und das wird spannend.
Ja, das ist sehr spannend, weil Gesundheitsaspekt, da werden dir viele recht geben. Platzaspekt in Großstädten ist ein anderes Thema. Das ist jetzt nicht so, dass jeder, ich rede jetzt hier ein bisschen von meiner Heimatgegend gewissermaßen, dass jeder SUV-Fahrer aus dem Vordertaunus, da wo die ganz großen Villen oben den Hügel hinaufstehen, die nach Frankfurt immer so schön herunterblicken, die werden jetzt nicht alle sofort auf irgendwelche Alltagsräder oder Räder, um in die Stadt zu fahren. Teure Rennräder und Mountainbikes haben sie alle. Ja. Aber dass die eben Rad eben auch als Verkehrsmittel für Alltag erkennen, findet also durchaus ein Umdenken statt. Und da muss man dann auch sagen, da ist natürlich im Moment auch die alternde Gesellschaft. Das ist, denke ich, das Schlagwort dafür. Und dass man sagt, also die Babyboomer, die jetzt so langsam in Rente gehen oder schon angefangen haben, in Rente zu gehen, die zwar im Moment mehr so als Schrecken der Bundeskasse da fungieren, aber da sind natürlich sehr viele dabei, die mit einem anderen, völlig anderen Verhältnis zum Fahrrad aufgewachsen sind, als, ich sag mal, meine Eltern oder Elterngeneration, die, sage ich mal, Wirtschaftswunder und Auto war einfach das Ding. Und mittlerweile sind halt auch viele, für die Fahrrad schon sehr deutlich, vielleicht nicht das Ding ist, aber doch was sehr, sehr Wichtiges im Leben. Die werden also zunehmend zu denen gehören, die auch sich mit dem Gedanken an Rennrad anfreunden.
Wenn man sich das Thema Bikesharing anguckt und sich die frühen Fahrräder anschaut, die vermietet worden sind und die es jetzt gibt, da wird immer mehr darauf geachtet, dass es für möglichst diverse Zielgruppen zugänglich ist. Also die werden jetzt nicht unbedingt leichter, aber sie kriegen einen tiefen Durchstieg. Zum Beispiel Unisex ist total normal. Das heißt, solche, ich sag mal, nicht klassischen Fahrradformen sind auch akzeptiert. Und ich habe zum Beispiel gesehen, in Bilbao gibt es Dreiräder im Vermietsystem.
Wir sind auch an verschiedenen Stellen schon angesprochen worden, genau auf dieses Thema. Da spielen mehrere Faktoren rein. Also zum einen, es ist mit den Dreirädern ist es in der Regel super gut, die auf verschiedene Körpergrößen einzustellen. Sehr, sehr einfach, sonst brauchst du einen Rahmen SML mindestens oder sowas, um da halbwegs was abbilden zu können. Wir sagen, und auch die Kollegen von den anderen Spezialradmanufakturen sagen auch, ja, Körpergröße von bis machen wir einfach aus dem da ein bisschen, dort ein bisschen länger. Das geht wunderbar. Und ich sag mal, wenn man dann nicht sagt, also ich brauche das Rad jetzt für eine 500 Kilometer Hardcore-Tour und es muss bis auf den letzten Jota ergonomisch eingestellt sein, sondern ich brauche es einfach, weil ich jetzt mal 5x10 Kilometer hier in der Stadt was machen muss und brauche Gepäck. Da sind Dreiräder, also gerade die Spezialräder, extrem variabel. Kommt einfach ganz schlicht daraus, dass du sagst, da, wo andere sehr genau, sehr spitz Zielgruppen definieren können, wäre für uns, dann hast du eine Mini-Zielgruppe sozusagen von 17 Leuten in der Bundesrepublik oder sowas und das bringt es nicht. Deswegen stellen wir das also erheblich breiter auf und das ist an der Stelle natürlich ein sehr deutlicher Vorteil. Der andere Punkt ist, was Thomas vorhin schon gesagt hatte, nämlich die Räder sind nicht im günstigen Preissegment unterwegs. Das macht es natürlich auch für Verleihstationen schwieriger, dass du da erheblich mehr investieren musst, beziehungsweise sagst, nee, wenn ich ein Budget für diese Gruppe habe, dann hast du, sage ich mal, bei den schlichten Tiefdurchsteigern kannst du dann 100 und dann kannst du bei den Dreirädern vielleicht ein Dutzend oder sowas hinstellen. Ne? Oder wie auch immer das dann also sortiert ist. Aber wir sind da an vielen Stellen in Gesprächen und ich bin gespannt, was da rauskommt.
Aber das können die natürlich dann, also die Anbieter zum Beispiel, ja, die können ja herausfinden, ob das nachgefragt wird. Und wir hatten es ja vorhin schon bei der Finanzierung, vielleicht gibt es auch zum Beispiel Leihmodelle für Menschen, die nur für eine bestimmte Zeit ein Rad wollen. Also da tut sich hoffentlich noch was, ne?
Richtig, also das ist ja beispielsweise, also wenn du das Stichwort, zum einen steckt Leasing als Stichwort, also ein bisschen in dem, was du eben gesagt hast. Ja, wir sind bei verschiedenen Leasingfirmen sozusagen der Liste, also es ist jetzt nicht völlig abwegig. Und das andere, wenn du gesagt hast, also für eine bestimmte Zeit, das ist ja das, was Krankenkassen beispielsweise mit teuren Elektrorollstühlen machen. Das ist ja nicht so, dass dann, ich sag's jetzt mal so hart, jemand bis zum Grab in dem Ding fährt und der dann in die Garage gestellt wird, sondern der geht ja dann zurück und wird also, okay, wieder aufgearbeitet und dann hat er weitere Einsatzzeit. Und das kann ich mir, sage ich mal, auch bei Dreirädern vorstellen, dass dann jemand sagt, dass Krankenkassen möglicherweise sagen, also wir entdecken das, können uns eventuell viel, viel Geld bei Reha-Kosten und anderen Hilfsmitteln sparen, stecken das lieber ins Rad.
Wo du gerade schon den Preis genannt hast, gibt es eigentlich Konkurrenz oder Preisdruck durch Anbieter, asiatische Anbieter zum Beispiel bei euch?
Nein, kann man so schlicht sagen, nein. Das Thema Dreirad ist offensichtlich zu komplex bisher, als dass es einfach so runtergebrochen werden könnte. Und also das stellen wir ja auch bei allen anderen Anbietern. Also ich meine, wir kennen das halbe Dutzend, die namhafteren, die nicht nur Deutschland, sondern Europa bzw. USA. Wir sind also vom Preisniveau her sehr, 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 sehr ähnlich. Es gibt in Amerika, sage ich mal, noch ein, zwei Anbieter, die kennt man hier aber nicht unbedingt, also im breiteren Publikum. Die haben ein spezielles Klientel, das sind die Veteranen da, die also Kriegsveteranen, die dann aber auch nicht mit ganz, ganz viel Geld ausgestattet sind in der Regel, die für, ich sag mal, und das sind in der Regel sportliche Jungs, die kommen mit anderen Ansprüchen an ein Dreirad. Da gibt es welche, die, sage ich mal, doch auch nochmal im tieferen Preissegment unterwegs sind, aber mittlerweile auch nicht mehr so. Und in dem Moment, wo du anfängst, einen Motor dran zu bauen oder vielleicht doch ein bisschen Komfort, das bewegt sich dann doch alles in eine Richtung. Also es ist nicht so, dass einer sagt, okay, wir haben was Besonderes, wir setzen mal den Preis ganz nach oben und vielleicht sind es dann ein paar weniger Leute, die es kaufen, aber die, die es kaufen, verdienen wir dann gut Geld, sondern es sind alle sehr, sehr auf Augenhöhe da unterwegs, muss man einfach so sagen. Deswegen auch das, was ihr vorhin gefragt hattet, wie entwickelt sich das? Also ich glaube nicht, dass man da in den nächsten Jahren rapide Sprünge zurücksehen wird. Es ist aber eher so, dass wir gemerkt haben, in dem Moment, wo ich hochwertige Rennräder habe oder wo ich hochwertige Spezialräder in andere Richtung, E-Mountainbikes oder sowas, die ziehen zum Teil locker an uns im Preis vorbei. Also es ist, wir sind jetzt nicht mehr sozusagen, dass alle da sagen, ich hatte ja vorhin 2013 Füssing, das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ihr seid ja wohl verrückt bei dem Preis oder was. Sagt heute keiner mehr.
Ja.
Kommt die Leute kommen auf dich zu und sagen, ne, schätze mal, das sind so 8.000 Euro oder sowas. Da sagt, ja, richtig. Also ist da das Bewusstsein, auch dass man eben sowas nicht für, ja, das kriegst du eben nicht günstig zusammengedengelt und dann im Container aus China, sondern da ist sehr, sehr, sehr viel Einzelarbeit und Fertig- und Manufakturarbeit drin. Das ist so.
Okay. Ich hab jetzt ein Rennrad irgendwo gesehen für 25.000 Euro, da seid ihr ja auch noch entfernt.
Haben wir noch nicht ganz geschafft. Ich glaube, es hat ein Kunde hat mal versucht, ein Rad auf 20.000 zu konfigurieren. Ich weiß nicht, ob er gescheitert ist. Aber ich sag mal, die 10.000 Euro, die erreicht man doch schon mit einer, also es ist dann eine sehr, sehr ordentliche Ausstattung, aber die erreicht man dann doch schon.
Ich hätte noch eine Frage, das haben wir ja vorhin schon mal auch angerissen, das Thema Motor und Motorregulierungen, was jetzt auch ja große Diskussion ist. Der ZDV hat ja auch die Forderung oder den Vorschlag eingebracht, dass man den Motor auf maximal 750 Watt beschränken soll, weil sonst das Problem besteht, dass es ja über den Fahrradcharakter des Fahrzeugs auch hinausgeht. Wie ist da euer Standpunkt in dieser Diskussion? Also es gibt ja da verschiedene Facetten und verschiedene Sichtweisen. Ja. Wie seht ihr das? Ja.
Also zum einen 750, völlig d'accord. Ich denke aber, oder was man sieht ist, Diskussion ist ja ein bisschen über diese reine Wattzahlgeschichte mittlerweile hinausgegangen, spezifiziert das Ganze. Weil ich sag mal, wenn du einen Motor mit der Power an ein Cargorad, das selber schon, sage ich jetzt mal, 60 Kilo wiegt oder sowas und das dann irgendwie 250 als Gesamtpaket transportieren soll, ist was anderes, als wenn ich mit einem halbwegs auf leicht getrimmten E-Mountainbike, der Punkt ist, es werden eher so Parameter dann ins Spiel gebracht, wie Beschleunigung oder sowas, ne? Dass man dann sagt, also der Motor soll ja ruhig von mir aus ganz viel Dampf haben, aber sollte nicht dafür sorgen, dass du dann auf deinem Zweirad jedes Mal ein Wheelie hinlegst, wenn du da also richtig, richtig reinklopfst oder sowas. So, und ich denke, die Diskussion, die ist extrem, es ist extrem notwendig, dass die geführt wird. Und zwar nicht erst von der Politik oder sowas, weil da habe ich live erlebt, so Zeiten, als es mit dem Mountainbiken hochkochte in Baden-Württemberg, 2-Meter-Regelung, aber beispielsweise Hessen war auch massiv dabei und hat unter der CDU-Regierung von Roland Koch war also massivst dabei und hat versucht sozusagen die Mountainbiker am liebsten auf 4 Meter breite Forststraßen zu verbannen. Das Ganze passierte im Zuge dessen, dass, sage ich mal, damals waren es also Scheibenbremsen, immer bessere Federungen, also dass du wirklich Räder hattest, mit denen du also auch Querwald einballern konntest. So, und das haben 10 Leute gemacht von 5000 Mountainbikern. Aber diese 10, die haben in der Presse, wir haben an den interessierten Stellen, ich sage jetzt mal beispielsweise Jäger und Waldbesitzer, haben für eine riesen Aufregung gesorgt. Und die wurde also 1:1 gewissermaßen nicht in jede Regierung, aber in diese Regierung dann hineingetragen. Das heißt, ich bin ein bisschen gebranntes Kind bei dieser Diskussion. Wenn dir das als Industrie komplett aus dem Ruder läuft, macht's Bums und du hast da also eine Schranke stehen. Und genau da an der Stelle sind wir dafür. Leute, lasst uns das diskutieren und zwar bevor es uns diskutiert worden ist.
Aber wir sind ja eigentlich gerade, weil du das Mountainbike auch ansprichst, ja an dem Punkt schon, wenn jetzt E-Mountainbikes immer mehr kommen in den Wald oder in die Natur, die ja neue Gebiete wieder erschließen, wo die Bio-Mountainbiker nicht hingekommen sind, dann sind sie natürlich, oder seltener hingekommen sind, es kommen jetzt mehr Leute an neue Orte, es kommen, du hast dann teilweise breitere Reifen, du hast schwerere Fahrzeuge, das macht ja alles was auch mit dem Waldboden und dass diese Diskussionen dann natürlich schon geführt werden müssen, ist klar und jetzt, wenn man noch kraftvollere Motoren einbaut, ist es ja nochmal ein weiteres Thema.
Genau. Sag mal, da kann man, würde ich auf den Blick mal wieder in Richtung Niederlande richten, die ja an vielen Stellen Fahrradvorreiter sind, wenn man das so aus bundesdeutscher Sicht sieht, wo wir so, was weiß ich, Münster und Freiburg gerne als unsere Fahrradpioniere bezeichnen, aber Niederlande sind ja flächendeckend. Da passieren gerade Sachen, also das ist eine Stadt bei Utrecht, die machen jetzt 20 km/h Höchstgeschwindigkeit für alle. Weil auf den Radwegen in den Niederlanden fährt alles Mögliche rum, was also mit Rad nicht mehr viel zu tun hat. Also gerade das Fatbike mit Motorunterstützung, die abgehen wie Hölle. So, und da bist du genau an der Diskussion, wo ist noch Fahrrad? Und dann passiert genau dieses, dass jemand sagt, so, und jetzt machen wir Schluss für alle. Die paar, die es also aufrichtig meinen oder sonst was, haben halt Pech gehabt, aber wir stoppen zumindest das, wo es uns zu gefährlich wird. Und wie gesagt, ich hatte vorhin die Lieferdienste, wo ich sage, das ist schon nicht mehr so einfach, wenn du die da durch die Stadt braten siehst hier in Frankfurt. Und wie gesagt, bevor das also sich zu sehr verselbstständigt oder eine Diskussion eben über uns hereinbricht, die wir eben nicht in der Hand haben oder wo wir nicht sehr schnell sehr gute Antworten haben, an dem Punkt sehe ich uns gerade als Industrie.
Okay, aber gibt ja Diskussionen, von daher sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und seid ihr Mitglied im ZIV?
Wir sind im ZIV Mitglied. Also wir haben beispielsweise also so ganz bisschen Schlüssellochverbände. Das ploppte ja jetzt nicht im letzten halben Jahr auf, sondern ist schon deutlich länger im Schwange. Aber wir haben beispielsweise das, was ich vorhin gesagt hatte, wenn du diesen Daumenhebel, um da also mehr Power reinzugeben, ohne, sage ich mal, entsprechend kräftig zu treten. Da haben wir halt gesagt, Leute, es könnte sein, dass ihr dann alle die gesamte Ü70 gewissermaßen auf einen Schlag möglicherweise von den Pedelecs ausschließt, weil die dann sagen, ja, jetzt in dem Moment ist es uninteressant für mich geworden, weil ich habe die Kraft nicht, um das Rad da schneller als 8,5 zu bewegen oder sowas. Und das brauche ich nicht. Dann steige ich dort lieber gleich wieder ins Auto. So, also das war genau so eine Diskussion, was macht man technisch, also und es ist halt viel technisch denkbar und machbar.
Ja.
Wir hatten auch die Diskussion bei den 45, also bei den S-Pedelecs 45 km/h, ob du sozusagen über Geotracking sozusagen sagst, so, du bist jetzt in der Stadt und da darfst du nicht 45, sondern du kriegst sozusagen Signal 25, solange du hier auf dem städtischen Radweg unterwegs bist. Also es ist sehr viel denkbar und machbar und also wie gesagt auch in dieser Richtung, was leisten Motoren künftig und wo müssen wir sagen, also bis dahin können wir gehen und wer mehr will, also ich sage auch im Cupra-Fahrer, nee, auf der Autobahn mit 250 macht keinen Sinn, geh auf den Nürburgring.
Okay, das heißt, ihr seid aktiv an der Diskussion beteiligt. Ja, das ist gut.
Definitiv.
Ja, wunderbar. Dann mache ich jetzt einen Abschluss. Vielen Dank für die Informationen. Wir sehen uns auf der Eurobike. Vielen Dank an dich, Alexander. Und bis zur nächsten Sendung. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt noch zwei kurze Hinweise. Der Pressedienst Fahrrad unterstützt nicht nur vor der Messe mit Informationen. Das ganze Team steht auch während der Eurobike für Medienanfragen zur Verfügung. Für O-Töne, Ansprechpersonen bei Ausstellenden oder Hintergrundinformationen zu Themen. Alle Kontaktdaten stehen in den Shownotes oder auf pd-f.de. Und noch ein Hinweis auf eine ganz besondere Veranstaltung. Am Dienstag, dem 23. Juni, also einen Tag vor dem offiziellen Beginn der Messe, veranstaltet der Pressedienst Fahrrad das Eurobike-Pressefrühstück. Dort gibt's Produktneuheiten, Brancheninnovationen, interessante Gespräche und frischen Kaffee. Im Anschluss daran folgt die offizielle Pressekonferenz des Veranstalters und danach der Medienrundgang mit Beiträgen von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Treffpunkt ist jeweils die Eurobike Stage in Halle 12.0. Einen Link zu allen Informationen gibt's natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns auf alle, die dabei sind.